das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Sie haben es wieder getan. Frankreich ist zum zweiten Mal Weltmeister. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen. Das Spiel zu sehen hat richtig Spaß gemacht. Außer man war natürlich Fan der Kroaten. 4:2 hieß es beim Schlusspfiff. Für die Franzosen ist das nicht nur ein sportlicher Befreiungsschlag. Das Land, das fast 2 Jahre lang im Ausnahmezustand war und viele Terroropfer zu beklagen hat, war heute wie befreit. Zehntausende Menschen feierten auf den Champs-Élysées in Paris. Isabel Chayani hat die Freude eingefangen.
Beinahe bebt die Prachtstraße von Paris vor lauter Jubel und Freude. Fast nur junge Menschen, viele aus den Vororten, auf den Champs-Élysées. Es ist toll, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wir sind glücklich, wir haben den zweiten Stern auf dem Trikot. Und wieder ein Freudenausbruch. Das ist unsere Generation, die jetzt gewonnen hat. Es gab den Sieg vor 20 Jahren und jetzt sind wir dran. 1998, 2018. Und nochmal zum Mitsingen. Didier Deschamps, vor 20 Jahren, damals Kapitän, heute Trainer. Diese Bilder haben sich ins kollektive französische Gedächtnis eingebrannt. Frankreich wurde zum ersten Mal Weltmeister mit Spielern wie Zinedine Zidane, Sohn algerischer Einwanderer. Der Slogan Black, Blanc, Beurre, schwarz, weiß, arabisch. Frankreich war für einen Moment vereint. Und genau das scheint sich jetzt zu wiederholen mit Mbappé, Pogba oder Umtiti. Es ist schön zu sehen, dass wir mit Menschen ganz verschiedener Herkunft gewinnen können. Und ist das Frankreich? Ja, das ist eben Frankreich. Hier mischt sich alles. 4000 Polizisten sind allein in Paris im Einsatz. Und ganz leise schwingt da eben noch was mit. Der Terrorismus hat uns getrennt. Und unser Präsident auch. Und jetzt haben wir etwas, was uns verbindet. Wir haben eine Mannschaft, die wir lieben. Das Sommermärchen ist weitergezogen, gen Westen. Am Pariser Triumphbogen blinken in dieser Nacht 2 Sterne. Felicitations, herzlichen Glückwunsch.
Uns erreichen jetzt Meldungen, nachdem es am Rande der Feiern zu Zusammenstößen zwischen Randalierern und der Polizei gekommen ist. Auch von vereinzelten Plünderungen wird gesprochen. Es ist nicht so, dass Frankreich auf dem Rasen so dominant und Kroatien so unterlegen war, wie das 4:2 glauben macht. Denn die Franzosen sind der erste Weltmeister der Geschichte, der im Finale nicht die meisten Tore geschossen hat. Denn Kroatiens Mandžukić traf 2-mal, allerdings 1-mal auch ins eigene Netz, ein Eigentor. Alp Galley über die Partie, die Frankreich den zweiten Weltmeisterstern auf dem Trikot brachte.
Ganz heimlich. Den ersten französischen Kontakt mit dem Weltpokal hatte Antoine Griezmann. Im Moskauer Starkregen, an dem sich keiner störte. Das erste Tor im Finale fiel in der 18. Minute nach einem Freistoß von eben Griezmann. Kroatiens Stürmer Mario Mandžukić hatte den Ball ins eigene Tor geköpft. Im 4. Spiel in Folge lag Kroatien 0:1 hinten. Zum 4. Mal gelang es ihnen, zurückzukommen. Nach Vorlage von Vida traf Ivan Perisic. Varan hatte den Ball noch abgefälscht. 10 Minuten später spielte Torschütze Perisic den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. Schiedsrichter Pitana entschied nach Konsultation des Videoassistenten auf Elfmeter, den wiederum Griezmann verwandelte. Schon das 3. Strafstoßtor von Griezmann bei dieser Weltmeisterschaft. Unter den Augen von Wladimir Putin rannten in der 53. Minute 3 Frauen und ein Mann aufs Spielfeld. Alle trugen Uniformen. Zu der Aktion "Der Polizist kommt ins Spiel" bekannte sich die Punkrockgruppe Pussy Riot, verbunden mit der Forderung, alle politischen Gefangenen freizulassen und einen politischen Wettbewerb in Russland zu ermöglichen. Als wieder gespielt werden konnte, traf Paul Pogba zum 3:1. Sein erstes WM-Tor in Russland hatte er sich fürs Finale aufgehoben. 6 Minuten später wurde der 19-jährige Mbappé zum zweitjüngsten Finaltorschützen aller Zeiten. Auch Staatspräsident Macron wusste, das 4:1 war die Entscheidung. Nach einem Aussetzer von Kapitän Loris verkürzte Mandzukic noch auf 2:4. Aber Frankreich mit Trainer Didier Deschamps war der Titel nicht mehr zu nehmen.
Es ist ein irres Glück. Mehr geht nicht. Wir bringen den Pokal nach Frankreich.
Kroatien führte das Gegenteil und ist dennoch die 13. Nation, die ein WM-Finale erreicht hat.
Das stimmt schon. Trotzdem trauern wir dem Titel hinterher. So ist das Leben.
In der Moskauer Badewanne feierte Frankreich die zweite Weltmeisterschaft nach 1998.
Auch wenn die Kroaten immerhin Vize-Weltmeister sind, die Spieler waren untröstlich nach dem Abpfiff. Allen voran ihr Kapitän Luka Modric. Auch den goldenen Ball als bester Spieler dieser WM nahm er mit gleichbleibend enttäuschter Miene entgegen. Dabei hatten sich die Kroaten vorbildhaft vorbeigekämpft an Mannschaften wie Gastgeber Russland oder auch England. Über Modric sagte einer seiner Teamkollegen, er spiele Fußball von einem anderen Planeten. Für einen Stern hat es dieses Mal aber nicht gereicht. Trotzdem wird in seiner Heimat gefeiert. Michael Mandlik.
Die Enttäuschung in den ersten Minuten nach dem Schlusspfiff währte zumindest in Zagreb nicht allzu lange. Die Freude über den phänomenalen Weg der eigenen Mannschaft bis zum Finale und damit über den Vize-Weltmeistertitel ließ die Menschen am Ende doch jubeln, zum bislang größten Fußballerfolg Kroatiens.
Kroatien hat super gekämpft, Weltmeister der Herzen, absolut. Und sie hätten es absolut verdient, mit der Leistung auch Weltmeister zu werden. Ja.
Für uns waren sie die Besten. Geradezu frenetisch feierten die 50.000 Fans auf dem Zagreber Jelačić-Platz den Ausgleichstreffer zum 1:1, wie auch die Verkürzung auf 4:2. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, ab jetzt möchte man noch kräftiger mitmischen im internationalen Spitzenfußball und in 4 Jahren wieder ganz vorne dabei sein bei der WM, dann in Katar. Wir waren besser, aber der zweite Platz ist wie der erste Platz. Wir werden Weltmeister in 4 Jahren.
Sie haben alles gegeben, sie haben gekämpft, sie haben super gespielt und es war halt, es sollte nicht sein. Frankreich hat verdient gewonnen, Glückwunsch an Frankreich. Wir machen weiter nächstes Mal.
Die Vize-WM-Feier wird wohl noch mindestens bis morgen andauern. Dann wird die kroatische Fußballmannschaft in Zagreb zurückerwartet.
Die Schirmherrschaft dieser Weltmeisterschaft lag bei Wladimir Putin. Nun ist die WM in seinem Land vorbei und der russische Präsident reist nach der Siegerehrung weiter nach Helsinki, wo Donald Trump wohl darauf hofft, dass er nicht von Putin im Regen stehen gelassen wird. Denn bei dem ersten Gipfeltreffen der beiden Präsidenten soll über wichtige Dinge gesprochen werden. Das Verhältnis der beiden Länder ist so belastet wie lange nicht und beide Staatsoberhäupter sind dafür bekannt, ihre Schäfchen ins Trockene bringen zu wollen. Koste es, was es wolle. Christian Stichler berichtet.
Kurz vor 21 Uhr Ortszeit. Die Air Force One landet auf dem Flughafen von Helsinki. Der Auftakt für das Gipfeltreffen in der finnischen Hauptstadt. Diesmal zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Bereits am Mittag ziehen rund 2000 Demonstrierende durch die Innenstadt mit einer klaren Botschaft.
Wir wollen mit dieser Demo darauf aufmerksam machen, dass wir internationale Regeln und stabile Beziehungen zwischen den Staaten brauchen. Und dass die Staatsführungen, auch die der Großmächte, Menschenrechte und demokratische Grundprinzipien respektieren müssen. Menschenrechte und die friedlichen Beziehungen zwischen den Staaten, darum ging es nicht nur heute bei den Protesten. Sie waren schon einmal ein wichtiges und großes Thema in Helsinki, 1975. Damals wurde hier in der Finlandia-Halle, wo heute das Pressezentrum für den Gipfel untergebracht ist, die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterzeichnet. Ein Meilenstein der europäischen Nachkriegsgeschichte. Jaakko Iloniemi hat damals Finnland bei der KSZE vertreten.
1975 war man ja davon überzeugt, dass die Grenzen in Europa respektiert werden. Und das ist, so ist es nicht. Krim ist ein Beispiel dafür.
Noch ein historisches Treffen, 1990. Auch damals ging es zwischen George Bush und Michael Gorbatschow um eine Grenzverletzung, den Einmarsch des Irak in Kuwait und die Vorbereitungen für den Zweiten Golfkrieg. Ort des Treffens vor fast 30 Jahren, der Palast des finnischen Präsidenten. Dort begegnen sich morgen auch Trump und Putin.
Gastgeber ist Finnlands Staatsoberhaupt. Wir sollten bedenken, dass beide Seiten von einem Treffen und nicht von einem Gipfel sprechen. Meiner Einschätzung nach beschreibt dies ganz gut die Erwartungen. Große Ergebnisse sind eher unwahrscheinlich, aber vielleicht wird man vertrauter miteinander. In 24 Stunden wird alles vorbei sein. Ein weiteres politisches Spitzentreffen in Helsinki ist dann Geschichte.
Christian Stichler in Helsinki. Nun hat der US-Präsident beim NATO-Gipfel in Brüssel und beim Treffen mit May in London diese Woche viel Verwirrung gestiftet. Wo genau besteht beim morgigen Trump-Putin-Gipfel Stressgefahr?
Ja, Stressgefahr besteht eigentlich immer. Vor allem hat Donald Trump vor dem Gipfeltreffen morgen mit Putin dann auch noch mal so ein bisschen atmosphärisch für Störung gesorgt. Er hat in einem Interview heute von Gegnern oder sogar Feinden gesprochen. Damit hat er nicht nur die EU gemeint, sondern auch Russland, auch wenn die Übersetzungen da etwas auseinandergehen. Aber das sind gerade nicht unbedingt Friedensbotschaften, die da nach Moskau gesendet werden. Das heißt, atmosphärisch ist hier eine ganze Menge im Spiel. Die Themen allerdings sind sehr komplex, wenn man sich nur mal anguckt, den Syrienkrieg und die Rolle des Iran dort, ob es dort irgendeine Einigung kommt. Es gibt auch die Krim-Krise, die nach wie vor ungelöst ist. Dann sind die beiden Seiten sehr weit auseinander. Also es gibt eine Reihe von Themen, die aber sehr komplex sind für beide Seiten.
Was glauben Sie, wird es konkrete Ergebnisse geben?
Ja, die meisten Beobachter gehen hier davon aus, dass das Treffen als solches und die Tatsache, dass beide Länder weiter miteinander im Dialog bleiben, dass das schon eines der großen Ergebnisse dieses Gipfels sein könnte. Ob es daneben wirklich konkrete Schritte gibt, zum Beispiel, dass die Gespräche über das atomare Wettrüsten und die Begrenzung, die sozusagen die atomaren Kontrollverträge, dass die fortgesetzt werden, das könnte schon ein kleines Ergebnis sein. Aber wirklich konkrete Ergebnisse, die nur morgen dann hier auf der Pressekonferenz bekannt gegeben werden, davon ist derzeit eher nicht auszugehen.
Dankeschön an Christian Stichler in Helsinki. Die deutsch-belgische Grenze war bislang keine, über die breit diskutiert wurde, wenn es um die Flüchtlingspolitik ging. Nach Angaben der Bundespolizei wurden von Januar bis Ende Mai dieses Jahres dort 857 Menschen bei der illegalen Einreise erwischt. Belgien könnte als Transitland jetzt wichtiger werden, zumal der Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gerade erklärte, immer mehr Migranten würden statt über Italien nun über Spanien versuchen, weiter nach Europa zu kommen und damit auch Richtung Deutschland. Markus Zeitler war an der deutsch-belgischen Grenze unterwegs.
Warten auf den Regionalzug aus dem nahen Belgien. Der Auftrag der beiden Bundespolizisten hier im Hauptbahnhof Aachen: Fahndung nach illegal Einreisenden.
Guten Tag, die Bundespolizei. Sprechen Sie Deutsch? Haben Sie einen Ausweis, Passport, ID-Card? Nichts dabei, gar nichts. Wie heißen Sie denn?
Viele Fragen, doch schnell ist klar, der Mann aus Marokko ist illegal eingereist. Alltag im deutsch-belgischen Grenzraum. Während die Balkanroute dicht ist und sich die Lage an der deutsch-österreichischen Grenze entspannt hat, gerät nun der Westen in den Blick. Der Weg von Afrika nach Europa führt zunehmend über Spanien, auch zu uns.
Das ist auch nachweislich durch Frontex unter anderem bestätigt worden. Und dadurch natürlich der Weg über Frankreich, über Belgien hin nach Nordrhein-Westfalen mittlerweile eine sehr häufig genutzte Route.
Die Buslinie 14 kurz hinter der belgischen Grenze. Hier schauen die Aachener Bundespolizisten oft vorbei, vorausgesetzt, die Personallage lässt es zu.
Eine Person Fahndung, Buslinie 14.
Wenn die Beamten dürften, könnten sie nämlich erzählen, dass es Tage gibt, an denen sich ihre Inspektion schwer tut, überhaupt eine Streife auf die Straße zu bringen. Dürfen sie aber nicht, verboten von ganz oben. Andere sprechen.
Wir haben eine sehr desolate Personallage an der Westgrenze. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zwei Inspektionen, Aachen und Kleve. Beide sind unter 60% besetzt und die Kräfte reichen eben nicht aus, um in der Tiefe fahnden zu können.
In der Tiefe fahnden heißt Überwachung des Grenzraums statt Kontrollen direkt am Schlagbaum. So will es Schengen.
Fahrzeugpapiere?
Gelegentlich bekommen die Aachener Bundespolizisten Unterstützung von anderen Inspektionen. Und dann gibt es Tage, da setzen sie an der Grenze zu Belgien mehr illegale Einwanderer fest als an der viel größeren Grenze zu Österreich.
Es gibt nicht nur die Grenze in Bayern, sondern die Bundesrepublik wird umschlossen auch von der Westgrenze und Ostgrenze. Offensichtlich verlagern sich die Flüchtlingsströme und wir brauchen auch den Grenzschutz an der Westgrenze, aber unter den größtmöglichen Freizügigkeitsfaktor. Also keine stationären Kontrollen, keine Schlagbäume, sondern moderner Grenzschutz.
Wie hier an der A44. Ungebremst rollt der Verkehr von Belgien nach Deutschland. Ungebremst, aber nicht unüberwacht. Schleuser nutzen gerne solche Transporter. Die Papiere der Fahrer sind sauber, die Baumaschinen im Laderaum aber gestohlen. 3 Stunden werden sie im Revier für die Beweisaufnahme brauchen. 3 Stunden, in denen eine weitere Streife an der deutsch-belgischen Grenze fehlt.
Im Konflikt über die Aufnahme von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Italien fliehen, hat sich nun auch die Bundesregierung zu Wort gemeldet. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Judith Rakes.
Deutschland will 50 der gestern im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufnehmen. Das teilte die Bundesregierung mit. Nach italienischen Regierungsangaben haben sich auch Portugal, Spanien, Frankreich und Malta bereit erklärt, jeweils 50 Flüchtlinge aufzunehmen, dabei aber teilweise Bedingungen gestellt. Ein italienisches Schiff und eines der EU-Grenzschutzagentur Frontex hatten insgesamt 450 Menschen von einem Fischerboot in Sicherheit gebracht. Italien verweigert ihnen bislang die Einfahrerlaubnis. Allerdings wurden inzwischen etwa 50 Mütter und Kinder in Pozzallo auf Sizilien an Land gebracht. Einen Tag nach den schwersten Angriffen seit dem Gazakrieg 2014 hat sich die Lage im Gazastreifen offenbar wieder beruhigt. Die radikal-islamische Hamas einigte sich nach eigenen Angaben mit Israel auf eine Waffenruhe. Laut israelischem Militär hat es seit den frühen Morgenstunden keine Angriffe mehr gegeben. In der Nacht seien zunächst noch Geschosse vom Gazastreifen aus abgefeuert worden. Daraufhin habe die israelische Luftwaffe die Granatwerfer bombardiert. In der Türkei ist heute bei verschiedenen Veranstaltungen an den gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Erdogan vor 2 Jahren erinnert worden. Am Abend kamen tausende Menschen an die Bosporusbrücke in Istanbul, wo am 15. Juli 2016 Panzer den Verkehr blockierten. Damals wurden bei Zusammenstößen mit revoltierenden Soldaten 250 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt. In der Folge verhängte die Regierung den Ausnahmezustand über das Land. Er hält bis heute an, soll aber kommende Woche auslaufen. Novak Djokovic hat das Tennisfinale von Wimbledon gewonnen. Der Serbe besiegte den Südafrikaner Kevin Anderson in 3 Sätzen mit 6:2, 6:2 und 7:6. Für Djokovic ist es bereits der 4. Wimbledon-Titel.
Radprofi John Degenkolb sorgt für das erste deutsche Siegerlächeln bei dieser Tour de France. Degenkolb gewinnt die 9. Etappe von Arras nach Roubaix mit 22 holprigen Kilometern Kopfsteinpflaster. Kurz vor dem Ziel attackieren die Belgier Lampard und Avermaet und John Degenkolb aus Oberursel. Der sprintet dann von vorne zu seinem ersten Tagessieg bei der Tour de France überhaupt. Erleichterung, Tränen nach zuvor 2 Jahren mit Verletzungen und Rückschlägen. Gesamtführender bleibt der Tageszweite, Greg van Avermaet.
Fehlt noch das Wetter, Claudia Kleinert. Was hat der Montag denn mit uns vor?
Pina, der wird so ähnlich wie der Sonntag. Es wird wieder viel Sonne geben, hohe Temperaturen, aber auch Schauer und Gewitter. Und an sich sind wir mit den Temperaturen ja in diesem Sommer schon sehr verwöhnt. Hier Beispiel Köln, die ganze Woche wird es zum Teil sogar richtig heiß mit Temperaturen von an die 30 Grad. Dabei hatten wir jetzt schon ausreichend Sommertage, die gelten ja ab 25 Grad oder mehr. 46 waren es bisher. Normalerweise haben wir so im ganzen Jahr in Köln an die 40 Tage. Das heißt, wir sind jetzt schon deutlich drüber. Und wie man hier auf dem Trend sieht, hier die 25 Grad, bleibt das höchstwahrscheinlich sogar bis Ende Juli so, mit ein paar kleinen Unsicherheiten so rum. Jetzt in der Nacht noch ein paar Schauer und Gewitter, die sind dann morgen früh meist in sich zusammengefallen, gerade in Bayern brodelt es aber schnell wieder, nach Nordwesten hin ist es trocken und sonnig, auch am Nachmittag im Süden einzelne, zum Teil auch sehr kräftige Schauer und Gewitter, wo nicht ganz so heftig wie heute, aber immer noch mit örtlicher Überschwemmungsgefahr bei meist 25 bis 31 Grad. Schauer und Gewitter begleiten uns auch die nächsten Tage. Dienstag im Süden, im äußersten Osten Brandenburgs kann es auch einzelne Schauer geben und am Mittwoch dann wieder vor allem im Süden hier und da Schauer und Gewitter, sonst Sommerwetter pur.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin. Titel, Thesen, Temperamente. Unter anderem über das politische Buch »Wie Demokratien sterben«. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss.